Ich habe ein glorreiches, herrliches Thema heute Abend für euch. Das beste Thema. Ich habe gedacht, ich will über eine eindrucksvolle historische Person sprechen. Ich habe mir viele angeschaut und bin einmal mehr zu dem Entschluss gekommen, auch heute wieder über Jesus zu sprechen. Zum 10. Mal, das ist eine 20-teilige Serie, die heißt Alpha. Das ist der 10. Teil und es geht um die Eigenschaften, um die Person, um die Geschichte von Jesus Christus. Und heute spreche ich über die Tatsache, dass Jesus der frohste, freiste, menschlichste, natürlichste, inspirierendste Mensch war, den es je gegeben hat und den es heute noch gibt. Und ich habe diesen Vortrag überschrieben mit dem Titel »Das freie Herz«. Das freie Herz. Weißt du, was so spannend ist, was so interessant ist? Wenn du das Leben von Jesus mal studierst in den Evangelien, dann fällt auf, wie anziehend die Person Jesu war. Also Jesus hat nie Flyer gedruckt für seine Veranstaltung. Ja, und oder, weiß ich nicht, eine Internetplattform gebraucht. Einfach durch das, wie er war, war er total attraktiv für eine völlig unterschiedliche Mischung von Menschen. Und ich habe mal ein bisschen versucht nachzuforschen, woran lag das? Ich meine, dass er irgendwie gut gepredigt hat und Kranke geheilt hat, das ist die eine Sache. Aber die Leute sind ihm auch nachgelaufen, wenn er gerade nicht gepredigt hat und niemand geheilt hat. Wie in Johannes 1, wo die gleich mal sagen, Meister, wo wohnst du? Nachdem er ihnen nur Hallo gesagt hat, so etwa. So, was war das an Jesus? Und ich habe mal nachgedacht, was ist es eigentlich, was es bewirkt, dass Personen andere Personen anziehend finden? Sympathisch finden. Was sind das? Also es gibt so Menschen, die, wenn die irgendwo sind, die haben immer gleich so einen Schwarm von anderen Leuten um sich rum. Es gibt Menschen, die Menschenmagneten sind. Und es gibt eine Eigenschaft von solchen Menschenmagneten, die ich mal ein bisschen studiert habe und die ich total spannend finde. Und es gibt das Gegenteil von dieser Eigenschaft. Und wir haben das, also oft kämpfen so beide Eigenschaften oder beide Mentalitäten in uns. Ich nenne es mal zwei Mentalitäten. Ja, manchmal haben wir mehr das, manchmal haben wir mehr das. Und ich will euch heute anhand dieser zwei Mentalitäten zeigen, wie es um das freie Herz Jesu beschaffen war. Bevor wir das tun, will ich euch mal ein paar Bilder zeigen und ich lade dich mal ein, einfach zu überprüfen, was macht es emotional mit dir, was kommt da so rüber. Ja? Das hier zum Beispiel ist eine Statistik, die schon ein paar Jahre alt ist, ist heute nicht mehr genau zutreffend, aber von der Theorie her ist es noch so, das sind Europas Top-Gehälter. Ja, wenn du ganz oben schaust, vor ein paar Jahren war das der Wendelin Wiedeking von Porsche. Der hat schon mal immer stattliche 72 Millionen im Jahr gemacht. Also, sorry, nicht pro Monat, nicht, dass du meinst. Nein, pro Jahr. Also, sei beruhigt. Pro Monat wäre völlig übertrieben. So, dann sehen wir Josef Ackermann am Platz 2. Der macht auch seine 13,8 oder machte damals seine 13,8 im Jahr. 13,8 Millionen, das heißt pro Monat so 1 Million Euro und dann geht es schon mal weiter, dann gibt es auf der nächsten Stufe, da gibt es richtig viele, die so 13, 12, 11 Millionen Euro pro Jahr verdienen. So kannst du erstmal überlegen, okay, was macht das mit dir, welche Fragen kommen da auf? So, bist du da easy, denkst du, ja, schön oder denkst du, hey, das hätte ich auch gern oder das ist ungerecht hier, Proletarier aller Länder, vereinigt euch oder was kommt da erstmal so rüber oder wir haben in München in der Straße direkt bei der Uni gewohnt, so einer ganz einfachen kleinen Wohnung, aber gegenüber war so ein tolles Münchner Schickeria-Restaurant und da sind dann solche Autos vorgefahren. Ja, so Sachen, die du sonst nur im Autogeschäft siehst, irgendwie Lamborghini und so Sachen. Meine Frage, wie geht's dir? Du fährst auf der Autobahn und dann wirst du links, also nicht rechts, du wirst links überholt, halt von irgend so einem Porsche oder sowas. Oder da fährt einer vorbei. Was weckt das für Gefühle in dir? Also, es kann sowas sein wie, toll, hätte ich auch gern. Oder so, der kommt sich aber toll vor und so. Das ist ganz interessant. Oder wenn ich dir erzählen würde, dass ich jetzt mir noch ein Häuschen gekauft, mir würde man es nicht glauben, aber wenn irgendjemand dir sagen würde, er hat sich jetzt noch so ein Häuschen gekauft hier im Grünen, oder nicht im Grünen, sondern in, weiß ich nicht, in New Mexico oder sowas, so ein kleines Anwesen, ne, so wenn man ab und an mal hinfahren will, was wird das für Gefühle in dir wachrufen? Musst du jetzt nicht hier laut sagen. Es gibt aber es gibt zwei Mentalitäten, die ich unterscheiden möchte, und ich nenne die heute mal ein bisschen plump Keks oder Sahnetorte. Also die zwei Mentalitäten, das ist erstens die Keksmentalität und dann gibt's die Sahnetortenmentalität. Okay, was soll das bitte? Also, schau mal her. In manchen Kulturen spielen Kekse relativ wichtige Rollen. Ich bin froh, dass wir hier zwei Holländer unter uns haben. In Holland gibt es nicht nur, also bei uns trinkt man Kaffee zum Frühstück und nachmittags. Bei den Holländern gibt es 5 Kaffeepausen vormittags. Stimmt. Und zu jeder Kaffeepause gibt es Kekse. Aber es gibt pro Person genau wie viel Kekse? Einen. Also du kannst nicht hier vollladen oder so. Ich habe den Fehler mal gemacht. Ich wurde nie wieder eingeladen. Die Tür für die Verkündigung des Wortes Gottes ist abrupt geschlossen in Holland. Nein, Gott. Oder auch in Deutschland, ich meine, wenn du sagst, du hast ein paar Leute zum Tee und sagst, reichst so eine Keksschale rum, ich meine, da nimmt niemand 80 runter oder so. Das ist so komisch. So, okay. Und so daraus ableiten könnte man die Keksmentalität. Okay? Die Keksmentalität, die ist unterschieden von der Sahnetortenmentalität. Was die Sahnetortenmentalität ist, die will ich mal nachher sagen, aber die Keksmentalität, die stellt spezifische Keksfragen. Die Keksfragen. Okay? Und die Keksfragen, das sind eigentlich total logische Fragen. Also, so würdest du reagieren, wenn jemand 6 Kekse nimmt. Ja, so eine erste Frage. Was könnte man sagen, wenn jemand, weißt du, ein Teller Keks, sind 20 Kekse drauf, 5 Leute sind da, einer nimmt sich gleich mal 10 runter. Was würde man sagen? Ja, was wäre eine berechtigte Frage? Genau, das ist überhaupt nicht gerecht, ist das überhaupt nicht fair? Also eine erste Frage wäre, ist das gerecht? Hey, ist es gerecht? Ist es fair? Ja, oder was wäre, wenn alle das täten? Wo kämen wir dahin? Was wäre, wenn alle das täten? Ja. Jetzt, vielleicht bist du ein ganz intelligenter Keks und er sagt, okay, du isst vielleicht ein bisschen viel Kekse, aber vielleicht brauchst du das, weil du hast chronischen Unterzucker? Ja? Oder vielleicht, wenn du einmal so viele Kekse isst, dann bist du das nächste Mal großzügiger. Also denkst du, okay, wegen meiner soll der heute mal viele Kekse essen, aber nur, wenn es auch irgendwie Sinn macht, also wenn es auch was bringt. Also Frage wäre so, bringt das was? Also wenn er nachher bereit ist, hier einen guten Vertrag zu unterschreiben, wegen meiner bestechen wir ihn, soll er 10 Kekse essen. So, das wäre auch so eine Keksfrage. Die letzte Keksfrage, die stellst du natürlich nicht, weil du bist schon wahrscheinlich in einem höheren Stadium der Vergeistigung. Aber so eine Frage könnte auch sein, wo bleibe ich? Ja. Hey, wenn der hier 10 Kekse isst, bleibt für mich keiner mehr. Schau, und die Fragen hast du vielleicht auch im Kopf, wenn der Typ mit dem Porsche vorbeifährt. Oder wenn du siehst, dass da der eine seine 12 Millionen im Jahr macht. Da stellst du die Frage, also, ist es gerecht? Und wo kämen wir hin, wenn jeder so viel verdienen würde oder weiß ich nicht, so ein Auto fahren würde? Oder dann sagst du, Moment, bringt das was? Ist das gerechtfertigt? Also ist das irgendwie, geht es dadurch dem Unternehmen besser und so? Oder du kannst auch die Frage stellen, hey, ich racke mich auch ab, ja, und ich bin Gebetshausmissionar, ich kriege nur 250 Euro im Jahr. Und nein, es war übertrieben. leicht übertrieben, aber er kann sagen, hey, was, wo bleibe ich eigentlich in dem ganzen Ding? Schau mal, und weißt du, was das Gemeine ist? Das sind echt keine schlechten Fragen. Das sind echt keine schlechten Fragen. Aber wenn die Fragen alles in meiner Denke bestimmen, dann habe ich auch ein Problem. Weil dann wird Leben sehr klein. Und meine These ist, wenn ich mich von diesen Fragen und von dieser Mentalität bestimmen lasse, dann werde ich nie extravagant lieben. Also extravagant lieben heißt wirklich und leidenschaftlich und hingebungsvoll lieben. Das ist echt eine Spannung, weil das sind gute Fragen. Und trotzdem merken wir, hey, das allein kann nicht das ganze Leben sein. Zum Glück ist es auch nicht so. Und ich will euch heute zeigen, ich sage nicht, dass Jesus ungerecht ist, aber ich sage euch einfach, oder ich zeige euch Stellen, wo Jesus diese Mentalität, die wir alle haben, die wir alle kennen, herausfordert durch eine völlig andere Mentalität, und die nenne ich die Sahnetorten-Mentalität. Ja, eine Sahnetorte, das ist schon so fast ein bisschen verdächtig. Ja, erstens wirst du dick davon, dann weißt du nicht, ob die Salmonellen davon bekommen oder sonst. Aber was ist eine Sahnetorte? Schau mal, wenn jemand eine Sahnetorte mitbringt, das ist was anderes, als wenn jemand eine Tafel Kekse dabei hat. Weil der fragt nicht, oder der sagt nicht, jeder kriegt ein Stück, sondern ist die Frage, wie groß ist das Stück? Wird es ein großes oder ein kleines Stück? So eine Sahnetorte, da ist in der Regel noch nicht genau abgezählt, jeder kriegt so ein Stückchen, sondern die einen kriegen ein großes Stück, der andere sagt, oh, ich will gar nicht so viel. Die Sahnetorte, ist es klar, da wirst du dick davon, ist ungesund, macht nichts, heute gibt's Sahnetorte. So, und ich vergleiche heute einfach unsere Tendenz, klein und eng zu sein, mit der Keksmentalität. Und ich vergleiche die Tendenz Jesu mit einem freien Herzen, absichtlich großzügig zu sein, mit der Sahnetortenmentalität. Mit so einer Mama, die sagt, heute gibt's Sahnetorte und jeder kriegt ein großes Stück, so ein großes Dreieck, das du überhaupt nicht aufessen kannst, aber trotzdem, du kriegst es draufgeklatscht und so. Und ich werde euch zeigen, es ist total interessant zu sehen, wie sehr der Herr, wie sehr Jesus diese Denkweise hier herausfordert. Richtig, richtig, richtig gemein an manchen Stellen. Und ich will ausgehend eben vom Leben Jesu sowas entwickeln, was ich mal nenne Prinzipien der Sahnetortenmentalität. Und das ist es, also dafür brauche ich so die 3 Stunden, die ich mir heute vorgenommen habe, zu lehren. Ja, Sahnetorte, Großzügigkeit, ne? Seid nicht so eng, seid nicht so engherzig. Nein, also am Schluss kommt da keine große Moral von der Geschichte oder so, sondern wir schauen uns einfach an, wie Jesus so getickt hat, wie Jesus so war, weil wir wollen, dass das auf uns abfärbt. Also nicht am Schluss so und jetzt Handlungsanweisung A, B, C, D, E, F, G, sondern wir wollen einfach anschauen, wie ist der Charakter Jesu, wie ist er umgegangen. So, und das Erste, was mir aufgefallen ist in dem Ganzen ist, Jesus erzählt Gleichnisse und Jesus begibt sich in Situationen, die nur dafür gemacht sind, die Keksmentalität total auf den Keks zu bringen, also total zu ärgern, total herauszufordern. Das Gemeinste ist überhaupt, also wobei es gibt viele gemeine Sachen, aber hast du mal nachgedacht über dieses Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg? Also ich habe bis heute noch nicht wirklich raus, was echt die Pointe von dem Gleichnis ist. Vielleicht kann da jemand mir nochmal tolle Erklärung dazu geben, aber nur nochmal zum Wiederholen. Da geht der Besitzer von dem Weinberg geht morgens hin und sagt, hey, wer will bei mir arbeiten, kriegst einen guten Lohn. Und dann gibt es die fangen morgens an zu arbeiten und es ist richtig heiß und die pflücken die Reben und die schneiden Sachen ab und es ist echt anstrengend. So, und dann geht er nochmal ein paar Stunden später, wirbt wieder welche an und am Nachmittag nochmal welche. Und am Schluss, so eine Stunde bevor es vorbei ist, kommen auch noch irgendwelche Leute. So, und am Schluss kriegt jeder Geld. Ja? Und die Pointe der Geschichte ist, dass jeder gleich viel Geld kriegt. Und dann sagt einer, hey, Moment, wir haben den ganzen Tag in der Hitze diesen Knochenjob getan, warum kriegen wir nicht mehr als die anderen? Und dann ein tolles Ende von dem Gleichnis. Jesus sagt, oder der Gutsherr sagt, nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Und die Begründung ist jetzt, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Schau mal, das Gleichnis enthält keine Erklärung, ob das jetzt gerecht ist. Weißt du was? Das Gleichnis antwortet auf überhaupt keine von diesen Keksfragen. Ist es gerecht? Was wäre, wenn alle das täten? Bringt es auch noch was? Und wo bleibe ich? Sondern es ist einfach nur ein Affront und sagt, dieses Ding hier ist nicht. In meinem Reich nicht. Sondern es funktioniert irgendwie anders. Jesus erzählt ja seine Gleichnisse meistens mit der Einleitung, mit dem Himmelreich ist es wie mit. Und so die erste offensichtliche Sahnetorten-Mentalitätsstrategie oder Prinzip, so das erste Prinzip ist, Liebe ist manchmal ungerecht. Und das ist ein Satz. Das letzte Mal war der erste Punkt, Jesus ist unbarmherzig. Also das ist auch nicht unbedingt, war auch ein herausfordernder Satz. Aber der ist auch nicht einfach. Liebe ist manchmal ungerecht. Wenn ich immer versuche, alle gleich zu behandeln, wenn ich immer versuche, zu allen einfach nur das zu geben, was rechtmäßig zusteht, werde ich nie extravagant lieben, werde ich eigentlich sogar, um genau zu sein, nie lieben. Und da gibt es so eine Seite, und sie sagt immer, Moment, aber das ist gemein, das geht doch nicht. Aber es ist tatsächlich so. Jesus lebt sein ganzes Leben nach Kategorien, die nicht in unser Modell von Gerechtigkeit passen. Er macht bei manchen so radikale Ausnahmen. Weißt du, da ist diese Frau, die im Ehebruch ist. Und Jesus sagt, nee, ich verurteile nicht, geh ab jetzt und sündige nicht mehr. Hey, hat er begründete Hoffnung, dass sie dann jetzt ein gutes Leben ab jetzt führt oder was? Das ist einfach so ein Eindruck. Jesus sagt einfach, hey, ich entscheide, wo ich radikal großzügig bin. Und das ist manchmal in unserem Denken wirklich ein Affront für unseren Gerechtigkeitssinn. Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Ich meine, Jesus treibt es natürlich auf die Palme, ja, er treibt es auf die Spitze. Manchmal ist er auch wirklich unfair. Er spielt manchmal ein bisschen mit unfairen Mitteln. Aber weißt du, da kommt der Petrus zu ihm und sagt, Meister, ich habe kein Geld, die Steuern zu bezahlen. Und Jesus sagt, hey, von wem verlangen die Jungs eigentlich Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen? Sagen wir natürlich von den anderen. Und Jesus sagt, also sind die Söhne frei? Also Jesus sagt erstmal, es ist eigentlich ein witziges Wortspiel, weil er ist ja gar nicht der Sohn vom Kaiser oder der Sohn vom Herodes. Aber er sagt nur, weißt du was? Wir stehen da eigentlich drüber. Aber wir wollen mal nicht so sein. Schmeiß die Angeln ins Wasser, hol einen Fisch raus und da ist die Doppeldrachme drin. Es ist ein bisschen unfair. Aber du merkst von der Haltung her, Jesus sagt einfach, hey, ich stehe mit einem freien Herzen über dem und ich mache eine Ausnahme, wenn ich eine Ausnahme machen will. Ist für uns Deutsche nicht unbedingt so befriedigend, aber offensichtlich war das Jesus gar nicht so wichtig. So, ein zweiter Punkt, das ist so ein Gleichnis, das wir relativ häufig schon gehört haben. Und zwar einfach Überschrift, ich bringe jetzt eine ganze Reihe von Beispielen. Jesus ist und die Sahnetortenmentalität ist vorsätzlich großzügig. Vorsätzlich heißt einfach so richtig bewusst, nicht nur, weil ich jemanden mal zufällig nett finde, sondern richtig absichtlich. Und ich will euch jetzt durch ein paar Gleichnisse oder Bibelstellen mitnehmen, wo wir diese Großzügigkeit Jesu anschauen. So, das erste ist ein Gleichnis, wo wir im Matthäusevangelium zum Beispiel in Matthäus 18, Verse 21 bis 35, wenn du das aufschlagen möchtest oder aufschreiben möchtest, Matthäus 18, 21 bis 35, das ist das berühmte Gleichnis, das dann darauf rausläuft, dass wir einander vergeben sollen. Okay? Und das Gleichnis ist das, dass ein Herr zwei Schuldner hat. Kennst du? Und beide schulden dem was. So, und der Herr, nee, stimmt, ich erzähle gerade einen Unsinn. Der Herr erlässt einem seine Schuld. Und dem schuldet ein anderer einen viel kleineren Betrag und der wirkt ihn und sagt, hey, ich schmeiß dich und so ins Gefängnis, wenn du mir nicht, wenn ich mich das Geld gibst. Und am Schluss verfährt der Herr sehr, sehr streng mit ihm, weil er sagt, hey, ich habe dir so viel vergeben, jetzt solltest du auch vergeben. Nettes Gleichnis. So, fast alle Gleichnisse von Jesus wirken auf den ersten Blick ganz normal. Und wenn du es ganz genau anschaust, merkst du, Moment, irgendwas ist da echt, echt, echt crazy. Erstmal kannst du sagen, hey, der eine schuldet ihm 100 Euro und er erlässt es ihm und der andere und der meckert dann wegen einem Euro rum. So, aber was hier wörtlich steht ist, dass dieser Herr, der im Gleichnis für Gott steht, ihm nicht weniger als 10.000 Talente ergibt. 10.000 Talente. Okay, 10.000 Talente. Was sind denn 10.000 Talente? Sagt Jesus so im Gleichnis, hey, der Herr vergibt dem 10.000 Talente. 10.000 Talente, der Staatshaushalt der damaligen Zeit, so der Provinz Judäa, war ein Bruchteil davon. Okay? 10.000 Talente sind etwa 400.000 Kilo Gold. Das ist eine ernstzunehmende Menge. 400.000 Kilo Gold. Jesus sagt, ja, und dafür gibt ihm die 400.000 Kilo Gold. Moment mal, was ist das umgerechnet? Heute, ich meine, heutzutage ist Geld nichts mehr wert, ja, werden schnell irgendwelche, ich habe die Lehre schon mal gehalten vor ein paar Jahren, da konnte man mit solchen Beträgen noch schocken, aber das wäre umgerechnet heute etwa dieser Betrag, nämlich 12 Milliarden Euro. Nun, wie gesagt, heute rettet man schnell mal irgendeine Bank damit, aber wenn du dir vorstellst, oder nicht mal, nee, da kannst du keine Bank dafür retten, da kannst du vielleicht einen kleinen Staat retten, aber auch nicht. Nein, 12 Milliarden, oder stell dir nochmal die 400.000 Kilo Gold vor, das ist eine einzelne Person. Okay. Und hier wird im Nebensatz gesagt, hey, das ist der Vater, der vergibt das, das ist okay. Und die einzige Gegenbedingung ist, dass er halt dann auch gnädig ist. Und das schafft er dann nicht. Aber hier wird nirgends gesagt, dass eine Gegenleistung erbracht wird. Einfach 400.000 Talente. So, Jesus hat richtig, richtig was anders ist als eine Keksmentalität. Ich will mal nochmal, ich reite jetzt ein bisschen rum auf diesen Betrag mit 400.000 Tonnen Gold, 400.000 Kilo Gold. Lass uns mal anschauen, was hier genau gesagt wird. 400.000, das ist, wenn du es ausrechnen würdest, wir haben nochmal den Porsche von vorher, es sind 10.000 davon. Also du musst dir vorstellen, hier wird nicht nur gesagt, der Herr vergibt ihm einfach die Schuld, sondern stell dir vor, du leihst dir von jemandem den Porsche aus und fährst ihn gegen die Wand. So, und er sagt nachher, hey, vergiss es, Schwamm drüber, du musst mir gar nichts zurückzahlen. Hey, danke. So, aber dann machst du das ein zweites Mal. Wieder, du boost. Hey, ich habe echt eine schlechte Nachricht. Der Porsche, den du mir geliehen hast, mir ist es echt nochmal passiert und so. Ich weiß, es ist... So. Und dann sagt er, hey, ist okay, reden wir nicht mehr drüber. Ja, kann passieren. So, dann machst du das ein drittes Mal. Du sagst, du wirst es nicht glauben, aber... Ja, wieder an der gleichen Stelle, gleiche Kreuzung, ja, wieder. Ein bisschen zu schnell in der Kurve, du weißt ja, wie schnell es geht. So. Und der bringt es 10.000 Mal. 10.000 geschrottete Euro, geschrottete Porsche. Okay, das ist der Betrag, oder? Wir haben uns vorher die schöne Villa angeschaut, sagst, hey, übers Wochenende, ich habe mir die ausgeliehen, du und dann Zigarette angezündet, du weißt ja, wie es ist, eingeschlafen und leider abgebrannt, die ganze Villa. Aber, gell, du hast mir ja das ganze Ressort, du hast mir die 400 Villen geliehen, gell, und leider muss ich sagen, alle kaputt, alle weg. Und der Meister sagt, komm, reden wir nicht mehr drüber, ist egal, ich erlasse dir das einfach. Wir lesen über dieses Gleichnis drüber, ja, der Herr ist gütig. Hier wird gesagt, dass jemand die 400 Villen niederbrennt, die 10.000 Porsche zu Schrott fährt und der Vater sagt einfach, du weißt was, sei auch nett zu anderen und jetzt ist es wieder gut. Echten Affront für die Keksmentalität. Aber Jesus handelt auch so. Also er erzählt nicht nur solche Gleichnisse, sondern er handelt auch so. Und das Interessante ist ja, wem gegenüber er so handelt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, in Lukas 17, Vers 11 und folgende. Das ist die Heilung von den 10 Aussätzigen. Das ist schon mal heiß, da kommen 10 Aussätzige und Jesus sagt ihnen nur, geht in die Stadt und in dem Moment werden sie alle gesund. Frage, wie viele von den Aussätzigen kommen nachher und bedanken sich? Einer. Weiß Jesus das vorher? Wahrscheinlich schon. Schau mal, Jesus weiß es und heilt 9 Undankbare. Das auf der Zunge zergehen lassen. Jesus muss niemanden heilen. Wenn du Lepra hast, stirbst du und dir sterben einzelne Körperteile ab. Und Jesus heilt 9 Leute, einfach so, von denen er weiß, dass sie nicht mal den Anstand haben, sich nachher dafür zu bedanken. Und er heilt sie einfach. Und er bringt solche Sachen ständig. Jesus schafft es nämlich, vorsätzlich großzügig zu sein gegen Undankbare. Und da merken wir schon, hey, dass wir ein bisschen anders ticken. Denn wir sagen, hey, wenn sich jemand nicht mal bedankt, dann muss ich schon mal die Frage stellen, ob das überhaupt was bringt, so nett zu dem zu sein. Ja, dann muss ich mal sagen, das ist nicht gerecht. Und wo kämen wir hin, wenn ich dem ständig und so, wenn es immer so wäre? Und wo bleibe ich da, wenn ich immer gib? Freunde, es gibt Leute, die müssen lernen, auch auf sich selbst zu achten, das ist ganz klar. Aber ich bin trotzdem erstaunt über die Freiheit, mit der Jesus über solche Bedenken hinwegfegt. Ich bin einfach gütig gegen Undankbare. Hey, hast du mal gemerkt, dass in der Schrift steht, dass Judas Jesus verraten hat, und zwar aus Geldgier? Und es steht auch drin, dass Judas ein Problem damit hatte, mit der Salbung in Bethanien, und dann wird gleich gesagt, aber nicht, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Frage, weiß Jesus das? Ja. So, Jesus hat 12 Jünger. Er überlegt sich, wer könnte am besten die Kasse machen? Wie wär's mit Judas? Was bist denn du für ein Leiter, Jesus? Er vertraut Judas die Kasse an. Und wir lesen nirgends, dass er ihn zurechtweist, weil er das veruntreut. Und es wird noch besser. Weißt du, dass bei der Fußwaschung in Johannes 13 Judas dabei ist? Judas geht erst nachher raus. Wir lesen an einer bestimmten Stelle, auch in Johannes 13, dass Judas rausgeht und Jesus verrät. Weiß Jesus das? Ja. Und er nimmt sich vorher noch die Zeit zu sagen, mein Freund, ich würde dir gerne die Füße waschen. Das ist die eine Sache, großzügig und gut und liebevoll zu sein gegen die Leute, die halt dankbar sind und bei denen es sich dann wenigstens auszahlt. Keksfrage. Es lohnt sich wenigstens. Du investierst in eine Person, aber dann kommt auch was Gutes raus. Okay, wie ist es, wenn gar nichts Gutes rauskommt? Jesus in der Freiheit seines Herzens steht da drüber. Und ich finde es so wunderbar, dass Jesus sich diese vorsätzlich großzügige Art, die lässt er sich nicht austreiben durch die Kleinheit der Menschen um ihn rum. Hey, wenn du mal das Leben Jesu unter dem Gesichtspunkt studierst, was Jesus entgegenschlägt, dann wird es dir echt schlecht. Jesus kommt großzügig mit einer großen Vision, mit Liebe und er begegnet total bornierten, total blöden Menschen, die bescheuertsten Argumente haben. Zum Beispiel, da kommt einer, der Kranke heilen kann durch ein Wort. Und die Leute überlegen nur, ob das der richtige Tag dafür ist. Hey, Jesus, warum tust du dir das an? Und ich finde es so wunderbar, dass Jesus nicht nur über dieser Kleinheit drüber steht, sondern von ihr absolut nicht runtergezogen wird. Wir lesen, es ist so heiß, in Lukas 6, Vers 8. Das ist genau die Szene, die ich gerade gesagt habe, mit in der Synagoge. Und sie sagen alle, Moment, oder sie denken alle, Moment, wird er wohl am Schabbat heilen? Das ist so crazy. Die denken gar nicht dran, hey, der arme Kerl, vielleicht wird der jetzt geheilt mit der verdorrten Hand. Die denken nur, schauen wir mal, ob er am Schabbat heilt. Und hier heißt es in Vers 8, er aber wusste, was sie im Sinn hatten. Und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf, stell dich in die Mitte. Dann stand der Mann auf und trat vor. Und Jesus sagt, es ist erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun oder nicht. Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sieht die Falle, weiß genau, was sie wollen und geht richtig rein. Man könnte auch sagen, er aber wusste, was sie dachten und ließ es deswegen bleiben, weil er wollte niemandem auf den Schlips treten. Jesus ist vorsätzlich großzügig gegen Undankbare. Es ist egal, welche Falle man ihm stellt. Ich bin hier, um zu lieben. Ich bin hier, um zu heilen. Und wenn Herodes mich umbringen will, dann sagt diesem Fuchs, heute heilig, morgen heilig und am dritten Tag bin ich vollendet und wo und wann ich sterbe, bestimmt immer noch ich. Jesus steht drüber über der Kleinheit dieser Menschen. Jetzt eine spannende Frage. Wie macht er das und warum kann er das? Was ist sein Geheimnis? Warum kann Jesus das? Was würdet ihr sagen? Ja, genau, das ist der Punkt. Jesus, schau mal her. Jesus sagt in Lukas 6, 35, da geht es über die Feindesliebe. Also er spricht drüber, wie wir zu anderen Leuten sein sollen. Und er sagt, ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Das ist ja krass. Würdest du jemandem was leihen, wo du weißt, du kriegst es nicht zurück? Nee, im Ernst, das ist das, was Jesus hier sagt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Schon das Argument, Jesus sagt, wir sollen großzügig sein und sein Argument ist, hey, mein Papa im Himmel ist so. Noch eine zweite Stelle in Matthäus 5, 45, die finde ich noch schöner. Hier heißt es, vergebt und dann wird auch euch vergeben werden und so weiter. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt einen Grund, erstmal, das ist auch wieder, da kann echt ein Keks sagen, das ist unfair, warum lässt er denn über Gerechten und Ungerechten regnen? Einfach, weil er so ist. Und das Geheimnis von Jesus, warum Jesus großzügig ist, ist schlicht und ergreifend, er ist großzügig, weil sein Papa großzügig ist. Und du bist so großzügig, wie dein Gott groß ist. Du bist so großzügig, wie dein Gott groß ist. Und mit deinem Gott meine ich dein Gottesbild. Wie groß ist dein Gott? Ganz einfach, schau deinen Lebensstil an. Nee, im Ernst. Was hast du für einen Gott? Hast du so einen kleinen Versorgergott, der so sicherstellt, dass es dir persönlich einigermaßen gut geht, solange du schön schaust, dass deine Schäfchen im Trockenen bleiben, weil mit großen Problemen ist er echt überfordert? Oder ist dein Gott der Schöpfer von Himmel und Erde? Schau, wir machen das oft so schwer und so abstrakt. Stell dir vor, du kommst zu so einer Großveranstaltung, keine Ahnung, irgendein Riesenkonzert, wenn du noch jung bist oder so, stell dir so Rock im Park oder sowas vor. 100.000 Leute, ja, und da vorne sind irgendwie die tollen Bands und dann gibt's die großen Absperrungen und die Backstage-Bereiche, und da gibt es so bestimmte Regionen, bestimmte Bereiche, da darfst du nicht rein. Okay, da ist nur so VIP-Pass, da darfst du rein oder sowas und sonst nicht. Okay? Normalerweise hältst du dich an die Spielregeln, weil du bist ja nur einer von den Besuchern, der halt Geld für das Ticket bezahlt hat. Ja? Jetzt stell dir vor, du wärst das Kind, du wärst der Sohn, du wärst die Tochter von dem Hauptveranstalter. So, und alle, die hier arbeiten, jeder von den Bodyguards, jeder von den Fahrern, jeder von den Polizisten, jeder von allen, werden von dem Typen bezahlt. Okay? Und jeder wissen, ja, aber das ist der und der, das ist der Hugo, hey, das ist ja der Chef und sowas. Ja? So, stell dir vor, du kämest zu irgendeiner Absperrung hin und dann kommt irgendwie so ein Bodyguard und sagt, hey, du darfst hier nicht durch, hier, zeig mir mal deinen Pass. Ja. Du würdest ihm sagen, hey, zeig mir mal deinen Pass, ist nicht. Der Typ, der dich angestellt hat, dem sein Chef, dem sein Chef, dem sein Chef, dem sein Chef, dem sein Chef wiederum, ist mein Papa. Und wenn ich zu meinem Papa gehe und sage, dass du mir blöd gekommen bist, dann feuert er den Chef von deinem Chef von deinem Chef von deinem Chef von deinem Chef und alle seine Untergebenen. Du bist einer davon. So, du würdest, das würdest du nicht machen, weil du viel zu nett bist, aber von deiner Mentalität her wäre dir bewusst, ey, hier kann mir keiner was, weil ich kenne den Veranstalter. So, die gute Nachricht ist, du bist nicht auf dem Rockfestival und du kennst auch nicht den Veranstalter von einem Rockfestival, sondern du kennst den Veranstalter von überhaupt allem. So der totale Veranstalter. Ja. Und er ist dein Papa, er ist dein Vater. Wir machen es sehr theoretisch. Das Rockkonzert, wo du gerade rumläufst und von jedem Bodybuilder von jedem Bodyguard verunsichert bist, das ist das Rockfestival, das dein Papa veranstaltet. Dem gehört das alles. Er ist der Chef von jedem deiner Chefs. Schau, wenn du das klar hättest, wenn du das klar wüsstest, dass du auf diesem Konzert das Kind von deinem Vater bist, würdest du mit dieser Mentalität draufgehen. Und wenn wir es wirklich klar hätten, wer unser Papa ist und wie er drauf ist und wie großzügig er ist, wie würde das unseren Lebensstil prägen? Wir sehen es an Jesus. Du bist so groß, wie dein Gott groß ist. Du bist so großzügig, wie dein Gott groß ist. Und der Gott von Jesus ist richtig groß. Ich will euch ein paar Sachen zeigen. So super. Erstmal Lukas 15. Das sind die, wer weiß, was in Lukas 15 steht, unter anderem? Genau, verlorener Sohn. So Lukas 15, wenn du die Bibel da hast, schau mal, was im ersten Vers steht. Lukas 15 hat lauter Gleichnisse. Und was ist der erste Vers? Womit beginnt das Ganze? Sagt mal laut. Genau. Also, Jesus hat so eine neue Lehrveranstaltung und es kommen die ganzen Junkies und die aus dem Knast und die ganzen Fertigen der Stadt. Das ist das Setting, das ist die Situation. Und jetzt erzählt Jesus eine Serie von Gleichnissen. Und es sind die bekanntesten Gleichnisse schlechthin. Verlorenes Schaf, die Frau, die die Perle verliert und dann der verlorene Sohn. Und es ist alles schön und der Vater, der sucht sie und dann findet er sie. Was ist mir aufgefallen ist, auch hier wieder die Gleichnisse. Am ersten Blick denkst du, ja, die Frau, bleiben wir bei der Frau, die eine Münze verloren hat. Frau hat eine Münze verloren, fegt das ganze Haus und dann findet sie die Münze wieder und in ihrer großen Freude ruft sie ihre ganzen Freunde zusammen, schmeißt eine Party und feiert. Erstmal denkt, ja, schön und so. Denk da mal näher drüber nach. Die hat eine Münze verloren. So, wie oft hast du schon eine Münze verloren? Ja, hier wird nicht gesagt, eine Kiste Gold, sondern eine Münze. Sie hat eine Münze verloren und die sucht sie, okay, die würde ich auch suchen, und die findet sie wieder. So, und was macht sie? Sie lädt erstmal all ihre Freundinnen ein, weil sie ihre Münze wiedergefunden hat. Also du musst dir vorstellen, Leute, ich habe 10 Euro wiedergefunden hier, ich kaufe erstmal 3 Kasten Bier und mache einen Spanferkel und 50 Leute hier und schmeiß mal eine Party. Wegen der Münze. Okay, alles klar. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es so wie damit. Dann kannst du sagen, okay, ist vielleicht noch ein Zufall. Dann geht's weiter mit dem verlorenen Schaf. So einer hat 100 Schafe. Ein Schaf geht verloren, kannst du sagen, okay, in 1% Verlust, das ist immer noch ein gutes Geschäft, kauft er sich wieder ein paar neue Schafe, der findet das eine Schaf wieder und was macht er? Er macht erstmal eine Riesenparty, wahrscheinlich schlachtet er 3 Schafe und dann, schau mal, Jesus sagt, wer von euch würde nicht genauso handeln? Und die einfache Antwort ist, Jesus, niemand würde so handeln. Aus welchem Film bist du, Jesus? Jemand verliert 1% von seinem Arbeitsmittel und findet es dann wieder. Der schmeißt nicht sofort eine Party. Aber Jesus sagt, Gott ist genauso. Egal, irgendwas Gutes passiert, hier wird die Flasche Champagner aufgemacht. Und gleich das nächste Gleichnis ist wieder mit dem verlorenen Sohn. Auch hier wieder. Der verlorene Sohn kommt zurück. Ich meine, es ist schön. Er sagt erstmal, das Mastkalb wird geschlachtet und der Ring auf dem Finger. Hey, Gott wird von Jesus gezeichnet wie so ein Partylöwe, der so auf Deutsch gesagt, ein Grund zum Feiern findet sich immer. Irgendwas Gutes passiert, lass uns Leute einladen, Luftschlangen und Lampignons und los geht's. Schau mal, und Jesus weiß, wo er es gelernt hat. Das Johannesevangelium erzählt vom ersten Wunder Jesu. Wir kennen das, Hochzeit zu Kana und so. Und Jesus kommt in diese Hochzeit rein und der Wein geht aus. Interessant, Wein geht erst aus, nachdem Jesus mit den Jüngern kam. Aber gut, wissen wir nicht. Ich habe eine Theorie. In Lukas 7,34 wird Jesus der Fresser und Weinsäufer genannt. Ich trinke Wein nur aus Nachfolgegründen. Nein. Jesus kommt, nein, du musst es auf der Zunge zergehen. Ich lese dich mal vor, sonst glaubt ihr, ich erzähle hier. Mir sitzt der Schalk im Nacken. Johannes 2,1. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Maria war dabei. Und auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte zu ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das finde ich auch witzig über Maria so, ja, ist schon okay, Jesus, ich arrangiere es trotzdem. Finde ich super. Ich weiß, du hörst auf mich. Sag du ruhig nein. Das ist gut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihm, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht von dem Wein und ließ den Bräutigam rufen und er sagte, jeder setzt zuerst den guten Wein auf und dann, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Er bringt diesen Satz deshalb, weil es offensichtlich eine Situation ist, wo die Leute eigentlich schon genug getrunken hatten. Er würde sagen, jetzt wäre eigentlich die Zeit, ja, da gibt es ein bisschen, dass die Leute dann merken, oh, der ist nicht mehr so gut und dann gehen sie langsam heim. So, in dieser Situation produziert Jesus Wein. Er könnte auch sagen, Leute, jetzt geht es erstmal heim, ich produziere Aspirin oder ich mache ein Wunder, dass ihr alle nach Hause fliegt, morgen für die Synagoge ausgeschlafen seid oder so. Stattdessen produziert Jesus Wein. Und zwar 600 Liter Wein. 600 Liter. Ich weiß nicht, wie viele Leute damals auf einer Hochzeit waren. Lass es viel gewesen sein. Ich würde mal sagen, viel wäre, wenn 300 oder 400 dort gewesen sind. Dann sagt er, die haben zwar schon einiges getrunken, aber 1,5 Liter pro Person, Frauen und Kinder mitgerechnet, soll es schon noch mal sein. Weiß nicht, wie viel Wein du trinken kannst. Aber und dann sagt er, und weißt du was? Es muss richtig guter Wein sein. Und zwar so guter Wein, dass der Speisemeister von der Hochzeit, hey, es geht hier nicht um irgendein primitives Besäufnis, es geht um eine Hochzeit und es ist der Speisemeister, und er sagt, hey, wir sind auf einer Hochzeit, aber das ist echt guter Wein. Wie ist Jesus drauf? Und was sagt es über den Vater, zu sagen, die hatten eigentlich schon ihren Spaß? Einfach nochmal 600 Liter Wein für alle und zwar richtig, richtig, richtig guten Wein. Ich stelle mir irgendwie sowas in der Kategorie vor. Jesus sagt einfach, Freunde, hier 600, hier, sag's mal, 800 Flaschen davon. Ich gebe nochmal 800 Flaschen. Ich stell dir das vor, du bist auf einer Hochzeit und sagst, komm, ich habe noch 800 Flaschen im Auto, die holen wir noch, die machen wir jetzt noch auf, dass ein bisschen Stimmung aufkommt, gell? Die 800 Flaschen, die kommen schon noch weg. 50 Flaschen wäre großzügig gewesen auch schon. Er sagt, nee, 800. Sollen 800 Flaschen sein. Also, der antialkoholische Keks in uns sagt, also, Jesus, wir verstehen dich nicht, aber trotzdem. So, ich finde es überhaupt voll nett. Ich finde, es sagt auch echt was über so diese vorsätzliche Großzügigkeit von Jesus, dass er sich von Maria da so weichklopfen lässt. Ich finde das nett. So, ich habe schon meine Prinzipien, aber ja, ich mache schon mal eine Ausnahme. Oder die Syrophönizerin ist die Frau, wo er sagt, nee, ich kann hier kein Wunder tun, geht nicht. Nur für Juden heute und so. Dann sagt sie, komm, ihr, auch die Hunde kriegen doch was von dem Brocken. Er sagt, hey, das ist ein gutes Argument. Ja, okay. Einfach, ich meine, Jesus ist schon prinzipientreu, aber er kann einfach so vorsätzlich großzügig sein. Einfach, hey, du hast so nett gefragt, komm, du kriegst eine Heilung. Es ist wunderbar. Merkt ihr, was für komisches Gottesbild wir oft haben? Er sagt einfach, hey, du hast so lange gebetet, du hast so nett gefragt, okay, warum nicht? Ja? So, Jesus, und das kommt, bringt mich jetzt, das ist auch nur witzig, bei der Brotvermehrung, ich meine, das ist zwar nur Brot in dem Fall, aber auch vermehrt nicht so, dass jeder ein bisschen was bekommt, sondern so viel, dass am Schluss 12 Körbe voll sind. Alle sind einfach noch übrig. 12 Körbe hätte man gar nicht gebraucht. Der Keks würde sagen, hey, jetzt, wenn du schon Wunder tust, wenn Gott ein Wunder tut von Versorgung, ja, dann versorgt er halt so, dass du vielleicht gerade so überleben kannst, aber keinesfalls im Überfluss. Das ist total heiß. Freunde, ich habe echt, glaubt mir, keiner, der im Gebetshaus lebt, lebt irgendwie einen reichen Lebensstil oder einen Überfluss und sowas. Ich bin schon wiederholt gefragt worden, wir haben das Prinzip, dass halt unsere Leute von Spenden leben. Ich bin wiederholt schon gefragt worden, habt ihr eigentlich ein System, dass da Leute nicht zu viel bekommen? So irgend so ein Limit, wo man dann nicht mehr bekommt? Ich würde am liebsten sagen, Leute, wenn da jemand Millionär wird, würde ich das feiern. Ich fände das super. Also wir werden das, und aus vereinsrechtlichen Gründen geht es auch nicht und so weiter. Aber wir denken gleich erstmal, Moment mal, aber das ist aber gefährlich und sowas. Und Jesus macht einfach, hey, 12 Körbe zu viel und ein paar hundert Liter Wein. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gekocht heute und so. Das sind einfach 800 Kilo Lasagne zu viel. Ich hätte gedacht, ihr esst mehr, aber... So. Aber Jesus, und das bringt mich zu dem letzten, vierten und letzten Punkt. Jesus hat ein so großes Bild von seinem Papa, das prägt total auch die Art und Weise, wie er an sich selber denkt. Zum Beispiel wird Jesus gerade verhaftet. Jesus wird verhaftet und ist im Begriff, getötet zu werden. Und dann will ihn der kleine Petrus verteidigen und Jesus sagt, Moment, glaubst du nicht, dass der Vater mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken würde? Mal frage, wie sehr würdest du dich freuen, wenn Gott dir einen Engel schickt? So ein Engel ist schon gut, so ein richtiger, massiver Schutzengel oder so. Und Jesus sagt, du weißt du was, wenn ich will, habe ich 12 Legionen. Was ist eine Legion? 5.000 etwa, 6.000, also so 60.000 könnte ich ohne weiteres haben. Wenn ich will, 60.000 Engel, kein Problem. Jesus lebt in dieser Großzügigkeit und zwar nicht nur auf Bezug auf andere Leute, sondern auch auf sich selbst. Und das ist der vierte oder das vierte Prinzip der Sahnetorten-Mentalität. Sie wirkt auf dich zurück. Oder anders ausgedrückt, du bist mit anderen so engherzig, wie du vorher schon zu dir selber bist. Und du bist zu anderen so großzügig, wie du vorher schon zu dir selber bist. Weil dein Verhalten auf dich selber zurückwirkt. Jesus lebt so sehr in einer Atmosphäre von Großzügigkeit, dass sie überschwappt auf die Leute um ihn rum. Ich finde das so nett. In Lukas 6, Vers 1 lesen wir, dass die Jünger am Schabbat Ehren abreißen, sie mit den Händen zerreiben und dann essen. Und das ist was, was scheinbar in der dortigen Kultur oder in der religiösen Auffassung des rabbinischen Judentums nicht okay ist. Und die anderen kommen und sagen, Jesus, warum machen deine Jünger das? Und ich habe darüber nachgedacht. Offensichtlich herrschte in der Atmosphäre und Umgebung Jesu ein Klima, das dir gesagt hat, hey, auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das okay ist, und manche sagen, religiös ist das vielleicht ein bisschen nicht okay, es herrschte grundsätzlich erstmal der Grundverdacht, bei Jesus darfst du das. Es herrschte erstmal nicht eine Enge, sondern muss ich fragen, ob ich das darf. Denn die Jünger fragen nicht, ob sie es dürfen, sondern die anderen Leute haben das Problem damit. Von Jesus geht erstmal so eine Freiheit aus, ey, sei erstmal. Und das hat er nur, weil er dieses Bild von seinem Vater hat und das wirkt voll darauf zurück, wie er selber über sich selber denkt, mit sich selber umgeht. Und das sehen wir am deutlichsten in dieser wunderschönen Stelle in Markus 14, Vers 5. Wir lesen es eigentlich in allen Evangelien, die Salbung in Bethanien. Schon öfter hier auch drüber gehört. Und wir haben öfter drüber gesprochen, diese extravagante Liebe, wo jemand alles, was er hat, für Jesus ausgießt. Aber ich möchte es heute mal aus der Perspektive von Jesus anschauen. Hier ist Jesus und bekommt gerade einfach so zur Feier des Tages 100%ig echtes Nardenöl übergekippt. Das ist einfach so ein Parfum damals. Und zwar richtig viel davon und richtig teures. Hier wird nämlich auch gesagt, wie viel das wert ist. 300 Denare. Das ist irgendwie sowas wie im Sonderangebot heute 50.000 Euro. Jesus ist da, wir wissen das übrigens auch historisch sehr, sehr, sehr genau, weil das eines der Dinge ist, die in der Schrift sowohl bei den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas, als auch bei Johannes explizit gesagt wird, nämlich, dass es 300 Denare wert war. Also man kann da nicht sagen, es ist symbolisch, wäre sehr untypisch für diese Konstellation von Schriftstellen. 300 Denare, das ist ein Jahresgehalt, irgendwie sowas wie 40 oder 50.000 Euro. Und was ich so interessant finde, ist, Leute im Raum nehmen Anstoß daran, sagen, Jesus, das kannst du nicht machen, ist doch viel zu teuer. Und Jesus sagt, doch, das ist okay, das bin ich wert. Nee, im Ernst. Er sagt wörtlich, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Im Griechischen steht da wörtlich Kalos, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Sie hat was Schönes gemacht, das ist schön. 50.000 Euro, ja, aber es ist schön. Du musst dir das auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht, dass er sagt hier, ich tue das nur aus Prinzip, um ein prophetisches Exempel für irgendwas zu statuieren oder sowas. Jesus kann Berührung zulassen und er kann es zulassen, dass jemand 50.000 Euro über ihn verschwendet und er sagt, es ist okay. Wow, was für ein schlechtes Gewissen hätten wir erstmal. Wir würden erstmal nachdenken, was ist das eigentlich? Und wir hätten echt ziemlich konkrete Fragen. Wir würden zum Beispiel fragen, hey, ist es gerecht? Sollte man das Geld nicht vielleicht eher den Armen geben? Und wäre das, wenn alle das täten? Hey, was für eine Verschwendung. Bringt das was? Nee, das bringt überhaupt nichts. Ja, das riecht nur schön. Wenn wir das Geld den Armen geben, ist viel besser. Das bringt nämlich überhaupt nichts. Und in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, wenn man uns extravagant einfach nur Gutes tut, sehen wir unsere Verhaftetheit hier rein. Schau, es gehört ganz schön viel menschliche Größe dazu, Großzügigkeit zu einem selber zuzulassen. Es ist viel leichter zu sagen, ja, ich zahle dir das zurück, gell? Ja, ich revanchiere mich schon wieder, weil damit bin ich nicht der Empfangene. Damit kann ich gleich sagen, ja, ich bin dir ebenbürtig, ich zahle dir das alles zurück. Oder du kannst sagen, nee, brauchst du doch gar nicht und sowas. Damit sage ich, ich bin nicht abhängig von deinem Lohn, von deiner Wertschätzung. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Stimmt, wäre es auch nicht. Es ist oft viel demütiger, einfach nur zu sagen, du, ich freue mich, ich bin beschämt, danke. Ich habe jetzt auch nichts, was ich zurückgeben kann. Jesus sagt an keiner Stelle, hey, die 50.000, die kriegst du im Himmel wieder. Er sagt einfach nur, danke, das ist ein schönes Werk, das du getan hast. Wie gut bin ich drin, wie gut bist du drin, zu empfangen? Zu empfangen. Es gibt echt ganz viele Leute, denen sagst du was Nettes, sag, nee, das wäre gar nicht nötig, na, hör auf, ich brauche es gar nicht. Hey, entspann dich, sag einfach danke. Was ist das Fazit von allem? Punkt 4. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Schrift, dass meine Sahnetortenmentalität auf mich selber zurückwirkt und dass meine Keksmentalität auf mich selber zurückwirkt. Jesus sagt in Lukas 6, 38, gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Das geht ja noch. Kannst du sagen, okay, dann gebe ich und wird mir auch gegeben. In reichem, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Das ist eine schöne Aussage. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Aber jetzt kommt da ist der Haken in der Geschichte. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Jesus lässt es offen, ob von Menschen oder in der Ewigkeit. Wahrscheinlich stimmt beides. Aber lass uns das auf der Zunge zergehen. Jesus sagt nicht, hey, das ist böse und das ist falsch, wenn du immer nur hier Keks und auf Gerechtigkeit. Er sagt nur, wisse, das Maß, das du an andere anlegst, wird man an dich anlegen. Wisse, sei es Großzügigkeit oder sei es Klein- und Engherzigkeit, man wird dir das Gleiche tun. Mit dem Maß, mit dem ich messe, du kannst es auf so viele Sachen anwenden. Ne? Wie gehe ich mit Großzügigkeit um? Hey, kann im finanziellen Bereich sein, aber nicht nur. Kann sein, wie bin ich bereit, Zeit anderen zu geben, Aufmerksamkeit anderen zu geben und so weiter. Du kannst es auf so viele unterschiedliche Weisen ausdeuten. Es ist nicht leicht, so zu leben. Es ist eine echte Schule. Es ist eine echte Schule der Nachfolge Jesu. Ich merke von Donnerstag zu Donnerstag, wo ich über diese Eigenschaften Jesu spreche, ich merke immer radikaler, wie verschieden ich bin von Jesus. Wie anders er ist. Aber das ist okay. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Erlöser. Die bisschen harte Nachricht ist, du brauchst auch einen. Ja, im Ernst. So, wir starten im Glauben und sagen, hey, ich habe jetzt Jesus angenommen und tief drin glauben unbekehrte Leute und auch bekehrte Leute. Wir glauben, eigentlich sind wir ziemlich okay. Wir sind ziemlich nette Leute eigentlich, so mal ein bisschen falsch geparkt, aber sonst. Und je tiefer wir Jesus nachfolgen, desto mehr merken wir, es gibt wirklich Bereiche von Ungerechtigkeit in uns. Es gibt Abgründe in uns. Wir sind zu viel mehr bösem fähig, als wir denken würden. Und je genauer du Jesus anschaust, siehst du, Jesus ist echt anders und ich brauche wirklich einen Erlöser. Die gute Nachricht ist, es gibt einen. Und er heißt Jesus. Paulus bringt das gleiche Prinzip. Das ist immer die klassische Bibelstelle für irgendwelche Kollektenpredigten. Es gibt heute keine Kollekte. Also, sorry, wäre die ideale Gelegenheit. Aber Paulus sagt, denkt daran, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Also genau gleiches Prinzip. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Interessant. Paulus sagt gleich, hey, Zwang ist überhaupt nicht der Punkt. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt vorsätzlich großzügig und ich zwinge mich dazu, was zu machen, was ich hasse, sagt Paulus, das ist noch nicht der Punkt. So, weißt du, es gibt viele Theorien. Leute sagen, okay, biblisch ist es, den Zehnten zu geben oder biblisch ist es, das und das zu machen. Weißt du, was biblisch ist? Ein Herz zu haben wie Jesus. Das ist nicht der Punkt, ob das der Zehnte ist oder der Zwanzigste. Du kannst deinen Zehnten mit sehr, sehr, sehr engem Herzen geben. Es geht wirklich um eine Veränderung des Herzens. Und dann diese schöne Aussage, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Er liebt einen fröhlichen Geber. Schau, worauf will ich raus? Kleine Anregung, das nächste Mal, wenn du einen Porsche-Fahrer siehst, sage deinem Herzen einfach, ich gönne es ihm von Herzen. Amen. Du weißt nicht, durch welche harte Arbeit er das verdient hat. Vielleicht hat er ihn nur geerbt oder er fährt ihn nur aus Demut und den Lamborghini hat er schon verschenkt. Oder. Der Punkt ist ganz im Ernst. Die Tatsache, dass der einen Porsche fährt, macht mich 0 Cent ärmer. Ob ich reich oder arm bin, hat nichts damit zu tun. Wir denken keksmäßig, hey, das ist aber ungerecht. Und was kriege ich dann? Hat gar nichts damit zu tun. Der Porsche wurde nicht von deinen Steuern dem zugeteilt oder sowas. Und selbst wenn es so wäre, come on. Diese Kleinheit und sich vergleichen mit anderen. Freunde, unsere Gesellschaft ist von Neid durchsättigt. Die Medien ereifern sich daran an den Top-Gehältern, aber nicht, weil sie ungerecht sind, denn keiner forscht nach, was die geleistet haben und wie viel Gewinn die reingebracht haben, das tut keiner. Sie sagen einfach nur, oh, die da oben und böse, damit wir jemanden haben, auf den wir unser eigenes Unglück abwälzen können. Und unsere Gesellschaft ist durchsättigt davon. Ich könnte mich absolut ereifern drüber. Wenn ich die Liste mit den Top-Gehältern sehe, sage ich, Go in peace, geh in Frieden, mach das von Herzen. Du musst die Hälfte davon eher in den Staat abdrücken in Steuern und zahlst damit 10-mal so viel Steuern, als ich je in meinem Leben zahlen werde oder du. Und das ist die Wahrheit. Dann soll er 6 Millionen machen. Es ist völlig wurscht. Ich lebe in einem Reich von grenzenlosem Reichtum, weil mein Papa im Himmel der Veranstalter von allen Josef Ackermanns der Welt überhaupt ist. Nochmal. Gefühlter Reichtum ist relativ was anderes als monetärer Reichtum, also einer, der sich in Geld äußert. Du kannst die reichste Person der Welt sein, egal wo du bist. Und du kannst ein sehr, sehr, sehr armer Mensch sein, obwohl du 1 Million auf dem Konto hast. Du kannst innerlich ein sehr armer Mensch sein. Jesus lebt es vor, ein freies Herz zu haben. Und das strahlt aus. Ich will schließen mit der kleinen Geschichte. Wenn du schon 2 Lehren von mir gehört hast, dann kennst du die Geschichte, weil ich sie so oft erzähle. Aber es sagt so viel aus über das, wie Jesus war und wie frei sein Herz war. Wie frei sein Herz ist. Wir lesen in Lukas 15, womit geht's los nochmal? Lukas 15 mit den Gleichnissen, was war der erste Vers? Viele Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Zöllner und Sünder, wir wissen, dass Jesus unter anderem von nichtsnutzigen Frauen auch gerne zugehört und besucht wurde, also Prostituierte. Ich habe mich oft gefragt, was hatte es, schau mal, hier Donnerstagabend, es kommen alle möglichen Leute hierher, aber leider viel zu wenige Prostituierte. Ich meine, im Ernst, wenn Jesus hier wäre, würde er oder setzt ein, welche Schicht auch immer, nicht in die Kirche geht, nicht von Christen erreicht wird, einen Lebensstil hat, der dem entgegensteht oder was, wie auch immer. Jesus kommt in die Stadt und es kommen die Leute, die nie in eine Synagoge gegangen sind und die von allen als der Abschaum behandelt wurden. Die kamen zu Jesus und fühlten sich offensichtlich wohl. Und jetzt kommt's. Warum kamen sie? Jesus hat keine Flyer gedruckt. Sie kamen, weil sie einander erzählt haben. Der eine hat der anderen erzählt, hey, komm mit. Und wir bleiben jetzt nochmal bei der Sache mit Prostituierten, weil es einfach grafisch ist und sich das leicht vorstellen kann. Die eine Prostituierte sagt zur anderen, hey, du musst in diesen Gottesdienst mit dem neuen Rabbi aus Nazareth kommen. Der ist ein radikaler, feuriger Prediger. Der wird dir sagen, wie verrottet und schlecht es ist, was du tust. Der wird mal sagen, was eigentlich heilige Ehe, was das bedeutet, wie schlimm Ehebruch ist, ja, und dass du die Männer verführst, du schmutziges Luder, ja, du wirst dich so schlecht fühlen wie nie zuvor, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Die andere wird sagen, oh ja, da komme ich gern mit. Irgendwas war es an Jesus, dass sie genau das überhaupt nicht gesagt haben. Schau mal, aber irgendwas haben wir nicht gecheckt, dass wir meinen, dass Gott schon so ist. Eigentlich meinen wir tief drin, hey, wenn du es gerade völlig vermöbelt hast, wenn dein Lebensstil gerade überhaupt nicht toll ist und so weiter, so kannst du jetzt nicht zu Gott kommen. Nee, das passt jetzt nicht, das geht jetzt nicht. Und so. Weil er, hey, ja, Gott verlangt dann auch was von dir, weißt du schon? Du bist dann schon durch Gnade und erlöst und so, aber da müssen wir schon mal hier, ja, Tacheles reden und so. Jesus lebt in einem Reich, wo er sagt, hey, mein Papa im Himmel lässt regnen über Gerechten und Ungerechten. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern hat es so gelebt, dass Gerechte und Ungerechte gesagt haben, hey, ich weiß, mein Leben ist gerade echt ein Scherbenhaufen, aber zu Jesus kann ich kommen und das ist voll okay. Mögen wir diesen Jesus auf eine Art und Weise erkennen, ihm begegnen, dass sie uns prägt, dass sie unser hartes und enges Herz aufweicht und zum freien Herzen wie dem Jesu macht. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Der Abend ist schon relativ vorgerückt, deswegen machen wir einfach nur noch einen kurzen Gebetssaal. Es wäre schön, jetzt ausführlich ein persönliches Gebet zu gehen, aber ein paar von uns haben schon Nachtwache wieder heute Nacht oder dürfen morgen früh raus, ihr vielleicht auch. Deswegen singen wir einfach noch ein bisschen. Wer schon gehen muss, kann das in Frieden tun, aber lass uns Zeit nehmen, einfach im Gebet da nochmal drauf zu antworten. Einfach unser Herz vor Jesus zu öffnen, ihm zu sagen, Herr Jesus, wir wollen wirklich, dass du dass du unser Herz berührst. Nächste Woche ist wieder um 19:30 Uhr.